Sandra Schmidt kommentiert auf dem Werk die biografisch Parallelen zwischen der Schriftstellerin und ihren Figuren an diesem Roman.
Lützebäuer Bibliothek.
100,7.
Keine Ecken, in die nicht Flammen lecken. So jetzt kann er begeistert am Anfang vom Roman im Zeichen der Flamme. Engel Frage als Hex verbrannt und ganz Stadt Lützeburg ist auf der Bühne für dem Spektakel not zu gucken. Das Szene spielt am Anfang vom 17. Jahrhundert. Haut am Anfang vom 21. Jahrhundert gucken wir zu Lützeburg die Richtungen nicht mehr auf der Marktplatz nur, mehr mal gesehen, auch quasi live, um Fernseh oder auf YouTube. Der Roman hat also auf den ersten Blick nichts von seiner Aktualität verloren. Hexenjürgen sind noch haut nach brandaktuell. Die erste Szene spielt am Haus vom Provinzialrat von Röthern an der Stadt Lützeburg. Ein Hex ist verbrannt gehen, auf ihr das ordentlich zu feiern, hörte von Röthern viel aufschlussreich Leid ob in ihr Sinn erwittert. Auch angelöst als der junge Medizinstudent Johannes, dem am von Röthern singe Mädchen, dem Elisabeth, freut. Der Johannes aus am Gegensatz zu den meisten erwittigen kein Adeligen, mit die Jung von engem Goldschmott. Hier studiert Medizin zu Köln. Der Johannes aus den typischen Intellektuellen von der Neuzeit. Hier diskutiert über philosophisch Frohen, er will sin Umwelt positiv verändern. Dem traditionellen Geisterglauben von der Leute setzt hier ein Mordgefühl an Menschlichkeit entgegen. Hier plädiert für nützliche Maßnahmen wie eine ordentliche Kanalisation und Hygiene. Auf ihren allem schwätzt ihn dezidiert gegen Texaverfolgungen. Effektiv ginnet am frühen 17. Jahrhundert viel Intellektueller, die so argumentieren. Der bekannteste Gegner von den Hexenverfolgungen war der Jesuit Friedrich Spee. Der Friedrich Spee ist zu Kaiserswerth bei Düsseldorf geboren. Mit 19 Jahren ist er zu Trier Jesuit gehen. 1627 hört ihn zu Köln um College Schulgehall. Also an der selbichter deutscher Stadt, an der die Johannes zur selbichter Zeit am Roman Medizin studiert. Tidig Ulveling bringt die zwei Gestalten zu gut zusammen am Roman. Die Johannes sieht nämlich auf enger Platz de Spee wie ein guter Freund von ihm. De Spee hört viele Frauen und Männer, die als Hexen ungeklot waren, wie um dort die Beuch aufgeholt. Dabei ist sie zu der Konklusion kommen, dass sie alle gut ohne Ausnahme unschuldig wären. Der einzige Grund, für was das alles zugehen hun, war die Folter während dem Verhör. Hier kommt also zu dem Schluss, nicht Satan, sondern die Folter macht die Hexe. Diesen Satz schreibt der Speer in dem Buch Cautio Criminalis, das 1631 herauskommt. Cautio Criminalis hieß auf Deutsch juristisch Bedenken, und zwar erklärt ihn Doraner sein Bedenken gegen Hexeprozesse. Allein im 17. Jahrhundert ist das Buch 21 Mal neu abgelöscht ging und Cautio Criminalis hat viel zum Ende von den Hexenverfolgungen beigedroht. Dem Spee selber ist es nicht so gut gegangen. Hier durfte das leicht gelübt, für Jesuitenpater zu gehen, nicht auflehen und dann ist nämlich 4 Jahre drauf zu Trier und der Pest gestorben. Historisch Gestalten wie den Friedrich Spee waren ein Vorbild für die Figur vom Johannes am Roman. Durch sie sind Hexenverfolgungen am 17. Jahrhundert löserlös zurückgegangen. Mit wie konnte die überhaupt zu der Massenhysterie von den Hexenverfolgungen kommen? Die Stolzen vom 17. Jahrhundert als bestimmt gehen vom Dreißigjährigen Krieg. Der Herzogtum Lützeburg war demnächst ein Teil von den spanisch-habsburgischen Niederlanden. 1635 hat Frankreich den Habsburger den Krieg erklärt. Die französischen Soldaten sind an Lützeburg angefallen und haben den Süden vom Land verwüstet. Daraufhin hat der deutsche Kaiser Ferdinand II., ein Habsburger, seine Truppe geschickt, für Lützeburg zu befreien. Sobald die deutschen Soldaten über der Mosel waren, haben sie gemeint, sie wären auf Frankreich, also auf Feindesland, und haben angefangen mit Plünderen. Ganz tief sie verwüstet gehen. Es kommt zu einer schweren wirtschaftlichen Krisensituation, mit Innerernährung und schlechten hygienischen Bedingungen. Dabei hat Krankheiten natürlich ein Lichtspiel. An den Dokumenten aus der Zeit lesen wir immer, dass die Maladie contagieuse, dummert waren Typhus, Cholera oder Pest gemengt, ausgebrach ass. Mir sind auch Leute gehen, die von der Angst an dem Chaos profitiert tun. So ein Grupp waren Hexekommissaren. E von den fanatischsten Hexekommissaren war den Dominikaner Heinrich Kramer, den um Ende vom 15. Jahrhundert gelebt hat. Hin ist durch den ganzen deutschsprachigen Raum gereist und hat überall Hexeprozesse ugestüppelt. Der Kramer hat den Malleus Maleficarum geschrieben. Auf Deutsch heißt das Buch den Hexenhammer. Den Hexenhammer ist die bekannteste Schrift über die Hexen. Daran erklärte Kramer ganz genau, woran er sie eine Hexe erkennt und was, dass er so am Detail mit den Dämonen und den Teufeln treibt. Das Buch ist auf verschiedene Kreise mit Begeisterung abgeholt gehen und hat Mutter dazu beigedroht, dass es zu den großen Hexenverfolgungen an der freien Neuzeit kommt. Weil die Hexenverfolgungen sind ein Phänomen von der freien Neuzeit, nicht vom Mittelalter. Auch im Mittelalter sind es schon vereinzelt Hexenprozesse gehen, aber diese viele Seelen mit der Todesstrafe ausgegangen. Durch die Reformation und die Gegenreformation am 16. Jahrhundert ist die Religion dann auf einmal viel mehr fanatisch und blutig gehen. Historiker haben hochgerechnet, dass in Europa während dieser Zeit ungefähr 100.000 Leute wegen der Hexerei verurteilt wurden. Davon sind ca. tauschend auch wirklich hingerichtet gehen, ein großer Teil davon am deutschsprachigen Raum. Großregion Lützeburg, Trier, Lothringen war eng von den Hochburgen von den Hexenverfolgungen. Die meisten Richtungen sind dann unserer Gegend zwischen 1570 und 1635 gehen. Im Zeichen der Flamme spielt also während der letzten großer Welle von Hexenverfolgungen. An unserer Gegend waren gut 80% von den beschuldigten Frauen. Am Roman wird der Kräuterfrau Beate het Mädchen Gritli ugeklot. Mir für dich gehen wir mehr über Beate selber gewohnt. Denn Beate sein Pop war Schulmeister. Hier nützen ein Mädchen nicht nur lesen und schreiben beibrücht, mir auch kritisch zu denken. Hier sind extra von einem Gespräch zwischen dem kleinen Beate und seinem Pop. Größe. Beate, worin besteht die Größe hoher Herrschaften? In seidenen Gewändern. Ei, du Dummerchen. Die Größe der einen besteht im Ducken der anderen. Je tiefer dieser sich bückt, je höher ragt der andere empor. Und Zufriedenheit? Zufriedenheit kommt nach einer süßen Mehlsuppe, wenn die Füße in warmen Socken stecken. Der Vater streichelte ihr die Wange. Das hast du brav gesagt. Kein Prediger bräuchte mit Höllenqual zu drohen, gäbe es genügend Suppe. Zusätzlich besteht Zufriedenheit darin, neidlos festzustellen, dass es nebenan üppiger zugeht. Lerne das, mein Kind, und vom Fegefeuer lass dich nicht beeindrucken. Es hat noch keiner die Nase hineingesteckt. Durch so Gedanken mischt sich der Schulmeister bei den Autoritäten unbeliebt, an enges das geht ihn aus dem Land verwiss. Kurz drauf stirben dem Beate sing Mam und sein kleiner Bruder unter Pest, und sein Mann verunglückt nimm eine paar Monate nur der Hochzeit tätlich ob der Arbeit. Beate bleibt allein mit einem kleinen Kanzrig. Hat sie dann ein Heib um Rand von der Stadt, er bringt sie kleine Familie als Kräuterfrau durch. Von den Leben von Beate guckt, erkennt die viel Parallelen zum Leben von der Schriftstellerin selber, der Marie-Louise Tidig-Ulveling. Die Schriftstellerin aus 1892 geboren. Weit Beate aus sie an einer bürgerlichen Familie abgewusst. Ihre Pop war Richter und späterhin Präsident vom Gerichtshof zu Lützeburg. Von jungem uns interessiert sich Schriftstellerin neben der Literatur auch für Politik. Sie geht regelmäßig auf den Krautmarkt und leistet die Chambersitzungen nur. Späterhin erzählt sie, wie sie ein Kehr aus der Chamber herausgeflohen ist, weil sie mit ihren kritischen Bemerkungen die Sitzung gesteuert hat. Vom Ersten Weltkrieg studiert Marie-Louise Ulveling ein Jahr lang Literatur, Kunstgeschichte und Droit auf der Universität zu Bonn. Da lehrt sie ihren späteren Mann, den deutschen Schriftsteller Karl Tiddig, kennen. Auch hei weisen sich Parallelen zum Beate singem Leben. Kurz nach der Hochzeit stirbt ihr Mann und Tuberkulose und die Schriftstellerin kommt mit ihrem Mädchen, dem Adeline, von Berlin rem Trick auf Lützeburg. Für dich wohnt sie bei ihren Älteren, aber die stirben allen zwei kurz drauf. Anstatt, wie demnächst üblich, sich rem zu bestürden oder vielleicht bei ihrem Bruder wohnen zu gehen, hält sie eng Abend ob enger Bank un und sitzt mit ihrem Kant an einem kleinen Appartement um Lambertsbeek. Das autobiografische Elementer deuten uns, dass das Buch nicht nur einfach ein historischer Roman ist. Am Gegenteil, die Schriftstellerin will ganz aktuell Probleme aufweisen. 1532 hat der Kaiser Karl V. das erste allgemein gültige Strafgesetzbuch an Deutschland niederschreiben gelos. Das Rechtskodex heißt Constitutio Criminalis Carolina oder einfach nur ihrem Autor Carolina. Daran war festgelegt, wie ein Hexenprozess auflaufen sollte. Für herauszufinden, ob ein Ugekloten schuldig oder unschuldig ist, hatten die Richter drei Hilfsmittel. Erstens Indizien. Das wichtigste Indiz für ein Hex war das Hexenmal. Wenn der Beschuldigte einen Schönheitsfleck hat, aus den gepickt gehen. Wenn er nicht geblüht hat, dann war das wahrscheinlich ein Hexenmal. Das zweite Hilfsmittel waren Zeugenaussagen. Für ein Hex zu verurteilen, müssen zwei glaubwürdig Zeugenaussagen haben. Mir schon damals war ich bewusst, dass Zeugen sich irren können oder aus eigenem Interesse vielleicht falsch Aussagen machen. Der Idealfall an einem Prozess war dafür ein Geständnis. Aber für das zu kriegen, konnte ich auf das dritte Hilfsmittel zurückgreifen. Peinliche Befragung, also die Folter. Peinlich heißt hier nicht, dass er von den Bedeligten sich genähert hat, mir es könnte von Pein, also körperliche Schmerz. Weil bald kein Mensch einfach so zuget, ein Hex zu sein, als die Folter an der Praxis ein fester Bestandteil vom Hexenprozess ging, an Zahl von den überfeuerten Hexen als rapid an die Blut ging. Zu Lützeburg waren für allem drei Foltermethoden üblich. Dem Ugekloten sich schwer Stäng und Fäß gebunden ging, und dann hast du mit den Arm herabgezogen. Oder ein Krut Daumenschrauben ugedo, bei denen die Fangeren zerquetscht sind. Oder ein Krut ein brennend Fackel in das Face gehal. Am Roman geht so eine peinliche Befragung ausfeierlich beschrieben. Nur einem Unwider geht dem Beate sein Mädchen, Gritli, beschuldigt, durch Texerei de Wes um Feld verdurft zu haben. Ich lese den Extra vom Gritli singem Verhör 4. Meister Schlieb, band er wie ein Halm im Winde zitternden, die Hände über der Brust zusammen. Doch befahl der Vorsitzende, binde sie auf den Rücken. Also knüpfte er die Hände an das über einer Rolle in der Decke angezogene Seil, so dass der Körper des Mädchens frei an den Handgelenken in der Luft hing. Ob sie nun die Wahrheit bekennen wolle? Gritli nickte. Sprechen konnte sie nicht. Schweigezauber, murmelten die Richter und gaben dem Henker einen Wink. Dieser schlug an das Seil, und als es in den feinen Gelenken zu knacken begann, konnte Gritli sprechen.
Ja, es war ein Topf gewesen.
Gelb?
Ja, gelb, mit schlechter Materie, die Saaten zu verderben. Und im Ziegenstall hielt sie es verborgen. Ja, der Teufel in Person hatte es ihr gegeben. Gewiss, sie hatte sich ihm verschrieben.
Mit Blut oder Tinte?
Dicke Tränen quollen aus Gritlis braunen Augen. Sie versuchte einen Widerruf, hielt aber sofort inne, als Schlieb an den Stricken zog.
Mit beiden. Oh ja, auch das. Er war ihr Buhle gewesen, seit 2 Jahren schon. Oh, lasst mich doch herunter.
Beistand? Nein, Beistand habe sie keinen gehabt.
Aber ihre Mutter habe ihr doch geholfen.
Nein.
Doch um ihr verwerflich tun gewusst?
Nein. Sie lüge ja, denn wenn im Ziegenstall etwas versteckt war, musste die Mutter es doch sehen. Nein!
Zieh an. Ihre Mutter habe ihr also geholfen.
Nein. Es war nur mehr ein Röcheln. Schlieb hielt gemäß Anweisung die brennende Kerze wohl eine halbe Minute unter die nackte Ferse, meldete dann.
Ihr hohen Herrn, die Gefangene gibt den Geist auf.
Nimm sie herunter.
Und da Gritli tatsächlich in Ohnmacht lag, trug der Henker sie ans Feuer. Nachdem das Mädchen anstatt des üblichen Kreuzes seinen vollen Namen unter das Bekenntnis gesetzt hatte, legte es schmerzvoll stöhnend den rechten Arm auf den Tisch und weinte bitterlich. So ward in der peinlichen Malefizsache der Trein Margareta die Beschuldigte auch ohne Hexenmal, der Zauberei, des Hexenwesens und der mit Satan betriebenen Unzucht überführt. Trichter probieren, Gritli dazu zu bringen, sing Mam zu verroden.
Durch die Folter sind viele Leute gezwungen, Freunde und Familienmitglieder der Hexerei zu beschuldigen. Die Folter hat also einen Schneeballeffekt ausgelöst. Durch eng einzig Uklo konnte zu Massenverurteilungen kommen. Am Roman sind es die verhassten Kommissare von Jenseits der Mosel, die den Prozess gegen Gritli leiden. Den Ausdruck von Jenseits der Mosel weist auf Deutschland hin und erinnert 1961 nach dem Nazismus. Die Verfolgungen am Zweiten Weltkrieg waren auch eng Hexenjurcht, nimmend dass Hexen demnächst Juden, Kommunisten oder einer unbequem Gruppe waren. Von 1940 bis 1944 war Lützeburg von Deutschland besetzt. Das Hauptquartier von der Gestapo zu Lützeburg war an der Stadt an der Villa Pauli. Da sie Leute verheiert und gefoltert gehen. Auch der Tidig Ulveling hat Mädchen, Dadelin, als an der Villa Pauli befroht gehen. Dadelin hat sich, wie sein Mann, an der Resistenz engagiert. Wie Gritli am Roman, als Dadelin verhaftet gehen, an der Zutz bis zum Ende vom Krieg an deutsche Prisonen. Die Angst, die Tidig Ulveling ausgestanden hat, wie das Mädchen am Prison sitzt, spiegelt sich am Roman. Beate geht bei der Provinzialrat auf Flätchen und dem Gritli zu helfen. Ich lese den kurzen Teil aus dem Roman 4. Ich stelle einen Schuldschein aus, zahle zurück, arbeite umsonst, liefere alles aus, was ich an Geheimnis an den Krankenbetten erfuhr. Sei doch barmherzig. Was ich ausstehe, vermag kein Sterblicher zu ertragen. Stell dir das doch vor. Du, draußen in der Sonne, dein reichlich Brot in der Hand. Ein Gefüge von Steinen, dahinter dein Kind, in Ketten, in Hunger und Kälte, in der Folter. Sei doch barmherzig. Beate ist also bereit, alles zu machen, für das Mädchen zu retten. Auch einer Leid dran zu ziehen, ihr Geheimnisse zu verroden und so eventuell Unschuldiger in die Prison zu bringen. Aus Angst und Verzweiflung geht sie zum Mordläfer vom Terror. Auch die zwei wichtigsten Autoritätspersonen am Roman erholen nichts, für den Hexenwahn zu stoppen. Der wichtigste Geistlichen am Roman ist der Abbe von Neumünster. Am 17. Jahrhundert war diese Position von einem illustren Personage besetzt, von Pierre Roberti. Mehr im Roman wird den Abbe nicht mit Namen genannt. Nicht die historische Person Pierre Roberti ist wichtig, mehr einfach die Position vom Abbe von Neumünster. Den Abbe ist aflussreich, aber hier rät sich an, eng höhere Macht, also Gott, gegen die Sidieren, was geschieht, wird das hier selber keine Verantwortung überholen muss. Den zweiten hochgestellten Personage am Roman ist der Provinzialrat Philipp von Rötern. Der von Rötern ist keine historische Figur. Der Name ist vermutlich inspiriert vom Philipp von Sötern, den zu der Zeit Kurfürst von Trier war und an der Stadt Lützeburg ein Haus hat. Auch hier ist nicht den historischen Personage wichtig, mit der Van Rötern steht einfach für den Typus vom aflussreichen Politiker. Auch der Provinzialrat greift nicht an, wie Gritli verhaftet. Hier verstoppt sich nicht hundert Gott, mehr hundert Gesetzer. Gesetzer müssen blind befolgt gehen. Schuldig oder nicht, steht nicht zur Frage, antwortet dem Beate. Die zwei Pilier von der Gesellschaft, Bürgertum und Kirch, verstoppen sich also hundert Unordnungen, für ihre Machtpositionen zu halten. Ganz im Gegensatz zu der Junker-Generation, die wie die Johannes für ihre Ideale kämpft. Tidig Ulveling plädiert nicht nur für Zivilcourage in ihrem Roman, sie lebte doch aktiv für. Am Zweiten Weltkrieg verliert sie zweimal ihre Arbeit, weil sie sieht, was sie denkt. Sie engagiert sich in der Resistance, ersetzt sich bis zu ihrem Tod 1989 für Pazifismus und Sozialgerechtigkeit an. Neben ihren Romanen schreibt sie Kurzgeschichten und Gedichte für Zeitschriften, vor allem für das Cahiers Luxembourgeois, an sie als Mordarbeiterin von der Kulturbeilage vom Tageblatt, dem Pfarr. An den 60er Jahren wird am Pfarr eine Debatte darüber gefordert, wie Lützeburg sich sozial und kulturell entwickeln soll. Mordarbeiter vom Pfarr fordern eine Modernisierung von der Gesellschaft, eine neue Bildungspolitik und Gleichstellung von Mann und Frau. All Mensch soll sich so weit wie möglich emanzipieren und eine verantwortungsvolle Bürger gehen. Tidig Ulveling positioniert sich mit ihren Ideen also am progressiven linken Korn. Dazu passt, dass sie an ihrem Werk keine Schwarz-Weiß-Malerei möchte. So sind Personagen am Roman nicht einfach an die Gut und die Base angedeelt. De Van Rötern an den Abbe sind zwar nicht couragiert, aber es kann ihn nur vollziehen, für was sie so handeln. Auch die Figur von Beate, die viel von der Schriftstellerin selber hört, geht nicht nur positiv durchgestellt. Dankst um das Mädchen möchte Beate am Roman verrückt. Nur der Folter geht Gritli als Hex öffentlich verbrannt. Weil de Van Rötern nicht angegriffen hat, will Beate das hier genauso leid wie hat. Gritli hat müssen sterben, dafür soll auch die Elisabeth leiden. Mehr engem Provinzialrot sein Mädchen, als wird Beate nicht ugreifbar. Dafür beschuldigt hat dem Elisabeth sein Verlobten, der Johannes, ein Hexenmeister zu sein. Tittig Ulveling weist hei die ganz Grausamkeit von Terrorsituationen. Jederin aus letzten Ends dazu fähig, schrecklich Sachen zu machen. Der Johannes geht als Hexenmeister ugeklot. Hin ist also mit seinen revolutionären Ideen gescheitert. Die Schriftstellerin weist hei, mam Kopf durch die Mauer funktioniert nicht. Die Ideal ist für sie nicht der Revoluzer wie die Johannes, mir ist der sing verlobt, die Elisabeth. Die Elisabeth mischt am Lauf vom Roman eine remarkable Entwicklung durch. Am Anfang, also der verspielte Mädchen, das du von erdrehmt, der flotte Medizinstudent zu bestürden. Mir nur und nur emanzipiert hat sich von den Erwartungen von seiner Familie und es geht zu einer couragierter junger Frau. Die Elisabeth überlegt, wie hat die Johannes aus dem Prison herausgekriegt. Hat denkt sich, die Leute sind eben abergläubisch, an dat kann ich sich zu Nutz machen. An der Nacht klimmt er auf die Festungsmauer, an eng weiß Decke vermummt, an hüft hen ukloen zum Himmel. Die Leute mengen, et wie ein Engel, die für die Johannes plädiert. Aber wenn Engeln sich anmischen, dann muss sie ja bald unschuldig sein. Die Elisabeth hört als Frau nicht die gesetzliche Freiheiten, die zum Beispiel sein Pop hört. Mir am Gegensatz zu ihm verstoppt hat sich nicht an die Vierschriften und Traditionen. Hat hält sein Leben selber an die Hand, aber beweist damit innerlich Freiheit, die ihm mit letzten Ends ermöglicht, ein selbstbestimmt Leben zu feiern. Der Johannes geht heimlich an ein Kloster in Deutschland verfracht. Hier nicht abgehen, all seine Hoffnungen sind zerstört. Sos hat hier in dem Elisabeth Briefe voller Energie geschrieben, mehr sing im letzten Brief stumm nimmen, geh mit den anderen. Geh mit den anderen, da das in Abruf kein eigene Meinung zu weisen. Mach wie Leid, da geht es da wieder Leid. Mir grad dat will die Elisabeth eben nicht. An der letzten Szene gesimmert Elisabeth aus ihrer Schlafkummer stehen, mam Johannes singe Briefe am Grab. Ich lese den Schluss vom Roman 4. Einsam indes, wie Engel auf Erden sind, bemeisterte Elisabeth erst bei dämmerndem Tag ihre Tränen. Sie entschlüpfte der Decke, las die teuren Brieflein durch, sonderte das Letzterhaltene ab und barg die übrigen wieder im Kissenbezug. Dann zündete sie eine Kerze an, zog festen Griffs die Vorhänge von dem Fenster und stieß die Flügel weit auf. Geh mit den anderen. Noch hielt sie den Zettel mit dieser Botschaft in der Hand, wartete, bis in voller Verheißung das Morgenlicht hervorbrach und hielt ihn dann an die schwankende Flamme. Mit der Flamme, die für drin Hexe verbrannt wird, verbrennt Elisabeth also den Zierdel, den ihm Angst machen wollt. 1964, 3 Jahre nachdem das Buch herauskommt, schreibt Nick Weber, dass der Roman die Giftblase der Indifferenz aufriss und damit eine notwendige Aufräumungsarbeit unternimmt. Im Zeichen der Flamme rappt ob alle Fall Gift bloß von der Indifferenz gegenüber von aktuellen Problemen ab. Ob ich nun lese vom Buch mit der nädischen Obraumarbeit aus seinem Kopf aufhängt, das muss jederin für sich desiderieren. Der Roman, also ob alle Fall auch haut nach der Wert, gelies an diskutiert zu gehen.
Ein fliegendes Wesen von zarter Gestalt erhob sich bei Vollmond hoch über dem Wald. Die Nebel sind lachend vorbeigezogen. Man hat sie gesehen, es ist nicht gelogen. We'll be right back.
schön wie der Tag, doch jetzt ist es Nacht. Man hat schon das Holz für das Feuer gebracht. Die Kirche im Dorf hat die Türen weit auf. Der Wirt gibt heute Wein für alle auf. Man sagt, sie hätte auf der Folter gelacht. So schön wie der Tag, doch jetzt ist es Nacht. Und den Wagen und bringt das Weib her. Das Holz ist gestapelt und heiß ist der Teer. Das Fest kann beginnen und Heu von den Tellen. Und noch etwas Wein und soll sie verbrennen. Brennen, sie soll brennen. Getraut. Er hat es bezeugt, sie ist Satans Braut. Sie saßen heute alle beim großen Gericht und sagte, sie hätte das zweite Gesicht. Sie hat behext und zum Narren gemacht. So hell wie der Tag brennt das Feuer heute Nacht. Oh, lauf, hol den Wagen und bring das Weib her. Das Holz ist gestapelt und heiß ist der Teer. Das Fest kann beginnen, holt Heu von den Tellen. Hab noch ein Fass Wein, dann soll sie verbrennen. Brennen, sie soll brennen. Ein Kreuz, denn jetzt ist sie tot. So schön wie der Tag ist sie mal gewesen. Und tanzen die Funken hin zum Morgenrot. Und Gott und so ist für alle zu leer. Das Holz ist gestapelt und heiß ist ja der. Für alle, die anders und sich nicht bekennen. Zum rechten Herrn, die sollen verbrennen. Brennen, die sollen brennen. Die sich nicht bekennen, die sollen verbrennen.
Soweit die